Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
Die Höhe meiner Erwartung bestimmt das Maß meiner Vorbereitung. Ist eine Predigt ein Storytelling, wo wir Menschen begeistern, oder ist es eine Berichterstattung? Eine Predigt sollte deutlich machen, wofür man ist und nicht nur wogegen. Und er sagte, das ist wie ein Coaching, was du wöchentlich hast. Jede Predigt sollte den Montag der Zuhörer mehr beeinflussen als den Sonntag.
Und wir sind heute in der dritten Session auf dem Ahorn im Gründungslab mit mehr als 40 Gründerinnen und Gründern, Pionieren und Pionierinnen und Menschen, die diese Welt im Sinne Gottes gestalten wollen. Und unser Referent ist Stefan Hentsch vom ICF Berlin. Wir haben gestern gestartet mit einer Kultur, über die Kulturfragen und die Kultur einer Start-up-Kirche. Wie können wir sie schaffen und bewahren? Ein Teil dieser Start-up-Kultur ist auch die Predigtkultur. Und die Predigtkultur entscheidet viel dafür, ob du das erträgst oder ob das dich inspiriert. Und da gibt es schon sehr wichtige Inputs dazu. Und bevor wir in das Thema ganz einsteigen, es gibt einen Glaubenskrieg zwischen denen, die sagen, die Perikope ist das Richtige. Die Perikope ist von der evangelischen Kirche vorgegeben. Das sind Predigttexte für jeden Sonntag über mehrere Jahre hin. Und das ist jedes Mal ein neues Thema, jedes Mal ein anderer Kontext. Und das hilft vielen Predigern, weil sie sagt, da muss ich nicht nachdenken, wo ich die Gemeinde überhaupt hinführen will. Weil der Text gibt das vor. Der Nachteil und das Gegenpardon sind dann Themenpredigten geworden, dass man sagt, ich will ein Thema entfalten. Und die Weiterentwicklung von der Themenpredigt ist die Serienpredigt. Das heißt, dass man ein Ziel hat für einen Monat oder für zwei Monate und dann alle Predigten auf ein Ziel hin ausrichtet, weil der Mensch in einer reizüberfluteten Welt lebt. Und die reizüberflutete Welt nimmt uns ganz schnell das wieder weg. Und wir brauchen eine Strategie, die uns hilft, dass das Wort Gottes nicht sofort wieder vergessen wird. Wie es in der Bibel sagt, da kommt der Böse und nimmt es dir gerade weg, nachdem es ausgesät wird. Und dazu gibt es eben Themen, Serienpredigten und One-Point-Preaching, eine Methode, die Andy Stanley entwickelt hat, und Stefan Hentsch hat die im deutschen Kontext weiterentwickelt und dafür viel Erfahrung gemacht. Lieber Stefan, wie geht's dir? Hast du auch mit Perikopen angefangen zu predigen?
Nee, wir sind relativ schnell auf Themen bzw. Textpredigten, aber die in dem Kontext standen, gegangen. Also. Genau. Aber wechseln immer wieder auch vom Stil her. Also ich habe das vielleicht vorab, wir haben ein Raster über das, du als Gemeindeleiter, du leitest ja die Kirche auch durch Verkündigung. Oder es gibt bei der ACF, Akademie für christliche Führungskräfte, einen extra Kurs, der heißt Leiten durch Verkündigen. Und wir haben uns auch so ein Raster über das Jahr gelegt, um die Kirche zu führen. Und dieses Raster besteht aus vier verschiedenen Sachen. Einmal ein Monat Vision und Werte, dann ein Monat Spiritualität, Theologie und Lifestyle. Also das sind so vier große Sachen, die wir immer mal wieder übers Jahr reden, weil es ist wichtig, zweimal im Jahr, am besten im Januar und im September, über Vision und Werte zu sprechen. Wo gehen wir als Kirche hin? Gerade anknüpfend ans Thema von gestern. Das ist wichtig für die Kultur, um eine Kultur zu prägen. Was sind wir eigentlich als Kirche? Was macht uns aus? Worüber sprechen? Und das muss laut jedem großen Prediger, muss das regelmäßig im Jahr kommen. Wir haben gesagt, wir haben einen theologischen Bildungsauftrag als Kirche. Wir brauchen theologische Predigten. Da nehmen wir manchmal Bücher durch oder Texte und kommen vom Text her, weil wir verändern den Stil auch, weil es langweilt, wenn du immer dasselbe machst. Und früher hatten wir Theologie und Spiritualität gemeinsam und haben aber gemerkt, das passt nicht unbedingt zusammen. Und Theologie ist auch viel Wissen und Spiritualität ist, wie bete ich, wie lebe ich einen Get-Free-Lifestyle, wie lebe ich mein geistliches Leben, wie bringe ich das voran. Und dann der vierte große Themenfeld sind so Lifestyle-Predigten, nennen wir. Wie läuft es in Beziehung? Wie gehst du mit deinem Geld um? Was ist mit der Sexualität? Also wirklich Themen, die Christen und Nichtchristen gleichzeitig beschäftigen. Und das legen wir wie so ein Raster über das Jahr und versuchen, die Themen so unterzuordnen, dass wir da durch das Jahr gut durchgehen. Und das ist unsere moderne Tradition, die wir raufgelegt haben.
Das allein ist schon unglaublich wertvoll, weil ich bilde eine Kultur, indem ich die Werte, die ich habe, als Struktur habe und an denen ich mich halten kann. Mhm. Die Stärke damals der Perikopenpredigten war, dass du nicht immer das Gleiche, deine Lieblingspredigten und deine Lieblingsthemen rüberbringst. Und das Gleiche machen wir ja auch nicht, indem wir ein Raster drauflegen, ein kulturelles Raster, in dem wir sagen, wir berühren Menschen auf der emotionalen Ebene, auf der Lifestyle-Ebene, auf der theologischen Ebene, im Bildungsauftrag und so weiter. Ja, also ganz hervorragend. Mhm. Mehr davon.
Genau. Cool, ich würde gerne jetzt in zwei große Bereiche reingehen. Das erste, weil ihr habt wirklich mit dem Thema Predigen, habt ihr eines meiner Lieblingsthemen, eine meiner größten Leidenschaften erwischt. Und ich liebe es, über das Predigen zu sprechen, weil meine größte Leidenschaft ist es, andere Prediger und Predigerinnen auszubilden und bei uns zu fördern, junge Leute auf die Bühne zu lassen. Wir hatten jetzt über den Sommer, haben wir Power Couples genommen, junge Ehepaare, die Bereiche unserer Kirche leiten, die Jugend, die Twenties, die Teenager und haben sie predigen lassen. Es waren so gute Predigten und Leute haben gelernt durch das Zuhören. Und ich würde gerne über zwei Dinge sprechen. Das erste nochmal allgemein über Predigen, wie wir unsere Predigtfähigkeiten weiterentwickeln können. Vielleicht eine neue Sicht, aber ich setze mal voraus, ihr habt alle gut studiert und ihr wisst, wie man eine vernünftige Exegese macht und wie eine Predigtkrawatte aussieht. Und im zweiten Teil würde ich gerne über den Prozess sprechen, wie wir im ICF Berlin Predigtserien entwickeln. Hab dazu ein paar Slides mitgebracht und das dann runterbrechen, weil das, was wir jetzt im großen Stil machen, das kannst du bereits in der Gründung machen mit einzelnen Personen. Da brauchst du keine großen Teams, sondern es reichen einzelne Personen, um das zu machen. Und ich spreche, wenn ich über Predigen rede, ganz gerne, und das liegt vielleicht ein bisschen an meiner Geschichte, dass ich Architekt werden wollte und das nicht durfte, ich spreche von einer Predigtarchitektur. Wenn ich mich hinsetze und eine Predigt vorbereite, dann gehe ich nicht klassisch ran, sondern ich stelle mir ein Haus vor mit verschiedenen Räumen, in die ich hineingehe. Und deswegen nehme ich oft Bausteine, die ich in einer Predigt mal variiere und an unterschiedliche Stellen nehme. Und wie in einem Haus, du gehst rein, es gibt einen Flur, wo du jemanden begrüßt. Da ist erstmal eine Lockerheit da und vielleicht kriegst du noch einen Begrüßungsdrink. Dann gehst du in die Küche, wo immer die meisten Partys stattfinden. Dann gibt es in einem Haus aber auch Rückzugsorte, wo du im Wohnzimmer entspannen kannst. Und es braucht auch Entspannungsmomente in der Predigt, weil wenn du die ganze Zeit on fire bist, das halten Leute auch manchmal nicht aus. In einem Haus gibt es intime Orte eines Schlafzimmers. Es gibt einen ganz intimen Moment und Andy Stanley sagt das so bei seiner One-Point-Preaching. Er sagte, versuche deine Predigt auf einen Punkt runter reduzieren und wenn du nicht weißt, was ist dieser eine Punkt, dann denk drüber nach, was ist der Punkt, der bringt mich fast um, wenn ich ihn jetzt nicht bringe. Wo du in der Vorbereitung schon meinst, den muss ich unbedingt sagen und wenn ich den nicht bringe, dann sterbe ich. So hat er das in seiner Schulung gebracht und das hat mich so fasziniert, weil ich manchmal da sitze und denke so, ich habe so viele gute Gedanken, es sind so viele gute. Und er sagt, nein, sei radikal und bring es auf diesen ganz intim geistlichen Moment auf einen Punkt, wo du wirklich einen Touchpoint hast, so wie wir es nennen, wo du denkst, dass es der Punkt ist, den Gott dir aufs Herz gelegt hat, mit dem du Leute berührst. Dann hast du aber auch in jedem Haus, du hast so einen Keller der Kritik, wo du abrutschen kannst. Du kannst dich manchmal in der Predigt vergaloppieren. Mir rutschen manchmal Sachen raus und ich denke so, oh nein, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Und das ist dann so ein Moment, wo du ganz, ganz viel kaputt machen kannst. Ich werde das zwischendurch mal als ein Beispiel einfließen lassen und erst später auflösen. Und ich glaube, es gibt da auch ganz sensible Momente und wir müssen dann lernen, wie wir damit umgehen, wenn wir uns vergaloppieren und wenn wir mal was Doppeldeutiges gesagt haben. Oder mich hat mal jemand geärgert bei uns, hat ein Bild von sich, unser Team wusste, dass ich immer mit einer Bibel predige. Und er hat dann von sich ein Foto gemacht am Kopierer und so eine Fratze und hat es in meine Bibel reingelegt an der Stelle. Und ich mache es auf, ich sehe das Gesicht und ich versuche mir das Lachen zu verkneifen. Und ich habe aber gesehen, dass die komplette erste Reihe wusste, dass ich gerade dieses Bild von dem Musiker gesehen habe. Und ich konnte es dann nicht mehr aufhalten und habe es dann aufgelöst, weil überspielen ging in so einem Moment nicht. Und es geht manchmal auch nicht mit Versprechern. Und deswegen motiviert mich das, in Räumen zu denken und in verschiedenen Stilen. Und da möchte ich euch gerne heute mit hinein nehmen, wie so eine Predigtarchitektur aussieht. Und warum ist mir Predigt so wichtig? Weil Predigten sind lebensverändernd. In der Bibel steht, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wir hatten bei uns eine Studentin, die war Teil unseres Teams und sie hat an einer richtigen Uni in Berlin Theologie studiert. So an einer richtigen Uni, wo wir immer Angst haben, dass man den Glauben verliert, weil es zu liberal ist. Und ich hatte die Angst, habe ich auch. Und sie war aber so in einem kindlichen Glauben gefestigt, dass ich dachte, wenn es jemand schafft, dann du. Und diese Frau hat ihre komplette Gruppe und den Prof eingeladen, hat gesagt, kommt doch mal ins ICF Berlin und guckt euch meine Predigt an. Und hat mich gefragt, ob wir danach so ein Q&A machen können, wo alle Studenten ihre Fragen stellen können. Und der Prof saß da und sagte, ihr macht genau das Gegenteil von dem, was wir predigen. Ich sage immer, wir lehren immer, macht die Predigt kürzer, so 7 bis 10 Minuten. Du redest 35 Minuten und es ist an keiner Stelle langweilig. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, es stimmt, wenn wir was... Wir kürzen an allen Ecken und Enden, wenn es um das Producing geht, sage ich gleich später noch was dazu. Aber was wir gesagt haben, wir wollen an der Predigt nichts kürzen. Predigt darf nicht langweilen, keine Frage. Aber Predigt braucht einen Stellenwert, weil der Glaube kommt aus der Verkündigung. Sie darf kreativ, sie darf vielfältig sein, sie darf auf keinen Fall langweilen, weil das ist eine große Sünde, wenn wir mit Predigten Menschen langweilen und sie nicht mehr zuhören. Aber es braucht dann ein paar Techniken, die uns helfen, dass Leute uns wirklich zuhören. Und ich habe euch 2 Zitate mitgebracht. Das erste Zitat ist von Mark Twain, der sagt, eine gute Rede hat einen guten Start und ein gutes Ende und beide sollten möglichst nahe aneinander liegen. Also es ist noch nicht über eine Predigt gesagt, es ist über eine Rede. Und den zweiten Satz von John F. Kennedy, nehme ihn erst auf Englisch. A good speech is like a bikini, short enough to be exciting, but covering all the important parts. Ich habe überlegt, kann ich den bringen? Aber ich dachte, ja, den bringe ich. Eine gute Rede ist wie ein Bikini, knapp genug, um zu begeistern, aber sollte alle wesentlichen Teile abdecken. Ein Satz, der mich immer wieder prägt, ist, die Höhe meiner Erwartung bestimmt das Maß meiner Vorbereitung. Und das ist nicht nur für die Kultur einer Gemeinde wichtig, das ist für mich Predigt much entscheidend. Die Höhe meiner Erwartung bestimmt das Maß meiner Vorbereitung. Wenn ich denke, naja, 15 Leute kommen morgen, da reichen 15 Minuten Vorbereitung, dann bereitest du nicht vor. Aber wenn ich denke, unter den 15 Leuten kann eine Person sein, die Gott beruft, wie einen Josef in die Politik zu gehen und dieses Land zu regieren und im Laufe des Lebens Dinge zu verändern, dann ist meine Erwartung, meine Predigt wird durch den Geist Gottes das Leben von Menschen verändern. Und der Geist Gottes hat die Kraft, durch deine Predigt das Leben von Menschen radikal auf den Kopf zu stellen. Wenn das meine Erwartung ist, dann setze ich mich hin und bereite mich vor. Und das war für mich so ein Learning. Ich wurde eingeladen, im ICF Zürich zu predigen und habe festgestellt, ich investiere mehr Zeit rein als für meine eigene Kirche. Und da habe ich gedacht, eigentlich ist das nicht gut. Weil es ist völlig egal, vor wie vielen Leuten du predigst. Es ist völlig egal, das Maß deiner, die Höhe meiner Erwartung bestimmt das Maß meiner Vorbereitung. Und ich habe gesagt, ich bin manchmal in Russland unterwegs mit einer Organisation Vision Ost und dann sitze ich in Orten mit 4, 5 Single-Frauen über 60. Und ich habe gesagt, ich will dort genau mit derselben Leidenschaft predigen, wie ich zu Hause bei uns in der Kirche predige. Weil es geht darum, Gott vorzustellen, Gott groß zu machen. Ich habe euch einen Vers mitgebracht und der ist für mich ganz, ganz entscheidend. Kolosser 4, Vers 3 bis 6, da steht, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, sagt Paulus. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und immer mit Salz der Weisheit gewürzt sein, dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ich finde, dass in dem Kontext, in dem das geschrieben ist, Paulus ist im Gefängnis, er hatte eine Botschaft, die er per Briefform und per Predigtform den Menschen vermittelt hat, aber er schreibt, hey, bitte betet für mich, wenn ich predige. Und ich habe das bei uns vor kurzem vor der Gemeinde gesagt, habe gefragt, wer von euch betet für meine Predigt am Sonntag? Und es sind kaum Hände hochgegangen. Und da habe ich gesagt, überlasst ihr es dem Zufall, was ich euch sage. Das ist die beste Vorbereitung. Betet die ganze Woche inständig, dass Gott die Predigt inspiriert, dass das, was kommt, nicht menschliches Werk ist, sondern dass es von Gott ist. Ihr könnt ganz aktiv mitbeten, um eine Predigt zu bringen. Und das sagt Paulus hier, betet, dass er uns eine Tür öffnet. Und eine Tür für eine Botschaft, das ist nicht irgendwie eine physische Tür, sondern es ist manchmal eine Tür des Herzens. Du kannst eine Botschaft hören und die geht hier rein oder raus. Und manchmal ist eine Predigt, die 100% ins Herz reingeht. Und ich bete, wir beten jeden Sonntag für offene Herzen, dass Gott Türen öffnet der Herzen, dass es hineingeht. Weil hier geht es, wie es weiter sagt, es geht um ein Geheimnis. Ein Geheimnis, was Christus enthüllt hat und wir mit unserem Sprachgebrauch weitergeben können. T.D. Jakes, ein amerikanischer großer Prediger, das ist so ein Künstlertyp, der steht immer vorne und sagt, es ist so viel besser, was ich in meinem Kopf habe und es gelingt mir nicht, es auszudrücken mit meinen Worten. Und er ist ein perfekter, brillanter Kommunikator. Und du denkst so und sagst, wenn dir es schon nicht gelingt und wenn das so viel schöner ist. Und er sagt immer, ich bete immer, dass das, was Jesus mir offenbarte, das Geheimnis, dass ich es auf irgendeine Weise ausdrücken kann, damit ihr es versteht. Weil das, was ich sehe, ist so viel schöner als das, was ich ausdrücken kann. Und das reizt mich, mit Jesus unterwegs zu sein, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, zu sagen, zeig mir Dinge, öffne mir das Geheimnis und diesen Offenbarungsmoment in der Predigt zu haben. Jesus, leg mir einen Punkt, wie Andy Stanley sagt, diesen einen Punkt, diesen Touchpoint, leg es mir aufs Herz, dass es mich berührt und dass ich selbst berührt in die Predigt hineingehe. Und dann spricht er hier auch von ganz normalem Handwerkszeug, betet dafür, verhaltet euch klug gegenüber den Leuten, die draußen sind. Wir machen bei uns gewisse Dinge nicht in der Gemeinde, weil wir wissen, dass du jederzeit deinen Freund oder deinen Chef mitbringen kannst. Wir hatten eine Frau, die kam aus dem pfingstlerischen Hintergrund und wir waren in so einer Gründungsphase, wir waren in einem Raum, da waren wir so 50, 60 Leute. Und die Frau hat immer gesagt, mir ist das zu wenig charismatisch hier im ICF. Lass uns doch mal mit Sprachengebet anfangen. Und dann haben wir gesagt, nein, wir machen das nicht, weil wir müssten es erklären. Und wenn wir Menschen mitbringen, die zum ersten Mal drin sind, dann ist das vielleicht erstmal befremdlich. Und dann hat sie aus der zweiten Reihe ganz offensichtlich in Sprachengebet immer den Worship versucht zu übertönen. Und es hat mich so genervt. Dann habe ich überlegt, wie machst du das jetzt? Schmeißt du sie raus? Übst du Gemeindezucht? Hängst du deine brüdergemeindliche Seite raus und begründest mit dem Korintherbrief, dass es gar nicht mehr gibt, die Geistesgabe? Also ich hätte ganz, ganz viele Möglichkeiten gehabt, da reinzugehen. Und dann gab es wirklich einen Geistesblitz und habe sie gesagt, bring doch mal, lad doch mal deine Nachbarn ein, mit zur Kirche zu kommen. Und dann hat sie das gemacht und an einem Sonntag, es hat Wochen gedauert, und habe ihr immer wieder gesagt, bring einfach mal deinen Freund mit deinen Nachbarn. Und dann war ihr Nachbar da, sie saß wieder in der zweiten Reihe, ihr Nachbar saß neben ihr. Was passierte während dieser Worship-Zeit? Sie stand noch nicht mal, sondern sie saß im Worship neben ihm, weil sie nachvollziehen konnte, wie es ist. Und das war für mich ein Punkt. Paulus schreibt, ihr verhaltet euch klug gegenüber denen, die draußen sind. Das heißt nicht, dass wir unseren Inhalt verleugnen müssen. Ein Freund von mir, der ist Polizist in Berlin, den habe ich kennengelernt vor der Schule meiner Tochter. Ich habe früher meine Tochter immer zur Schule gebracht und er seinen Sohn und wir haben uns unterhalten und dann sagte er zu mir, Stefan, das ist ziemlich gutes Zeug, was du da Sonntag immer redest. Und ich so, wie? Ja, ich habe da die Podcasts gehört. Und dann dachte ich, spannend. Und dann habe ich ihn mal eingeladen und dann kam er zum Gottesdienst. Sein Sohn hatte sich in der Zwischenzeit für Jesus entschieden. Der hat dann später seine eigene Mutter getauft, das war ein Kairos-Moment. Ein Sohn, der durch die Tochter in der Schule zum Glauben geführt wird, der seine Mutter tauft. Aber dieser Mann, der Polizist, ein Hühne. Wirklich, ein Mann. Also, nix Rose, also, ein Mann. Ein Bär, ein Tier, ein Stirnacken. Und dann saß er einmal drin und sagte zu mir, Stefan, ich muss jetzt mal ein Feedback geben. Sagte, weißt du, welche Predigen ich nicht mag? Ich mag nicht die Predigten, wo du mich anpredigst und ich das Gefühl habe, ich bin der einzige Nicht-Christ hier im Raum. Die Predigten, die ich am meisten mag, ist, wenn du den Christen so richtig in den Arsch trittst. Und da habe ich gedacht, richtig gut, was du mir gerade gesagt hast, weil er fühlte sich wie das Bekehrungsopfer, was drin war. Ich meinte gerade, wir müssen nicht verleugnen, was unsere Kernkompetenz ist. Überhaupt nicht. Lasst uns über Inhalte sprechen. Wenn Leute in Gottesdienst kommen, dann wissen sie, das ist eine Gemeinde, die werden über ihren Glauben sprechen. Und wir können Tacheles sprechen. Und wir haben im ICF Movement haben wir unsere Zielgruppe verändert. Wir hatten früher immer den Erstbesucher als Zielgruppe. Und das haben wir immer noch in der Form und in der Art und Weise, wie wir Dinge machen und in der Kultur, aber nicht vom Inhalt. Vom Inhalt haben wir gesagt, wir definieren die Zielgruppe Menschen, die 10 Jahre im Glauben sind. Und wir beten drum, dass Gott uns für Menschen, die 10 Jahre im Glauben sind, immer noch ein geistliches Nugget, so wie wir sagen, bekommen und merken, wow, das habe ich noch nie gehört. Aus dem Blickwinkel habe ich den Text noch nie verstanden. Und wir fokussieren auf sie, weil das sind die Leute, die ihre Freunde wiederum einladen, nachdem sie eine Zeit lang da sind. Und wir haben einen Auftrag, auch unsere Gemeinde weiterzubringen und nicht nur oberflächlich zu sprechen. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht, einfach so random mal zusammengeschrieben. Jede Predigt sollte den Montag der Zuhörer mehr beeinflussen als den Sonntag. Da hatten wir gestern ein gutes Gespräch, was bringt eigentlich eine Predigt? Eine Predigt sollte immer auf den Alltag, auf eine Lebensveränderung abzielen, als sonntags ein gutes Gefühl zu vermitteln. Das zweite ist, jede Predigt sollte den Menschen das Warum und das Wie nahe bringen und nicht nur das Was. Wenn wir Menschen nur sagen, was sie zu tun haben und wie, was sie machen oder was sie nicht machen sollen und nicht begründen, warum es gut ist, was die göttliche Perspektive ist, dann kommen wir nicht. Jesus hat immer Hintergründe erzählt. Jesus war immer an dem Punkt, wo er gesagt hat, wir machen das aus dem Grund, aus der Geschichte, mit dem Ziel. Das passiert an dem, wenn du dich so verhältst, ist das eine Folge. Also immer in den Kontext zu bringen. Und das ist ganz ehrlich die größere Arbeit, das Warum und das Wie, als über das Was zu sprechen. Predigt sollte Menschen helfen, nicht nur beeindrucken. Wir predigen nicht, um eine gute Rede zu halten und Leute zu begeistern, sondern es sollte wirklich helfen und eine Hilfe zu sein, in ihrem geistlichen Leben einen Schritt weiterzukommen. Eine Predigt sollte deutlich machen, wofür man ist und nicht nur wogegen. Klaus Eickhoff, der hat auch ein Buch geschrieben, ist, glaube ich, verstorben im letzten oder vorletzten Jahr. Bei denen hatte ich eine Ausbildung zum Thema Leiten durch Verkündigung bei ACF. Und er hatte gesagt, ist ein landeskirchlicher Pfarrer, er hat gesagt, wisst ihr, was ich an euch Freikirchler nicht mag? Wenn ich zu euch in Gottesdienst komme und ihr predigt, kriege ich erstmal eine voll in die Fresse. Und dann, was meinst du denn? Er sagt, naja, mir wird erstmal gesagt, was ich nicht machen darf, wogegen du bist, wo ich falsch bin, was mein Problem ist. Und dann hat er uns herausgefahren und gesagt, wenn ihr predigt, dann predigt nicht, du sollst nicht anhand der 10 Gebote, sondern schildere die positive Alternative. Sagte, predige nicht drüber, du sollst nicht Ehe brechen, sondern rede 30 Minuten drüber, wie sieht eine erfüllte Beziehung aus? Wie kannst du deinen Partner wertschätzen? Was sind Liebessprachen? Wie komme ich in der Beziehung weiter? Weil du musst den Menschen nicht sagen, dass eine Ehe schwierig ist und dass man sich streitet. Sag, die Leute haben sich gerade noch im Auto gezofft. Die haben morgens die Kinder nicht fertig gekriegt. Das war der größte Streit. Die haben sich gerade noch angeschrien. Der Stress, der war gerade noch im Auto und sie konnten es an der Tür gerade noch verkneifen, das Lächeln wieder aufsetzen. Du musst denen nicht sagen, dass sie ein Problem haben. Sie wissen das, sondern hilf ihnen und schildere ihnen die positive Alternative. Und ganz ehrlich, das ist die Herausforderung. Ich könnte eine halbe Stunde reden, was in meinem Leben und im Leben von Menschen schiefläuft, statt die positive Alternative zu stellen. Aber das zieht mich wieder in die Bibel und zu Jesus und ich weiß, da finde ich die Antworten oder wir suchen nach diesen Antworten. Predigt, habe ich gestern schon gesagt, sollte nicht nur auf Jesus hinweisen, sondern sollte Menschen zu Jesus führen. Das heißt, Evangelium sollte und muss in jeder Predigt drin sein. Das haben wir uns gesagt. In jeder Predigt wollen wir das Evangelium, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er in den Himmel gegangen ist und dass er uns mit Gott versöhnt. Diese Predigt, die muss irgendwo im Gottesdienst vorkommen. Wir haben es jetzt aufgelöst, haben gesagt, es muss nicht zwingend in der Predigt sein. Das kann auch der Moderator nochmal vertiefend zur Predigt machen, weil manchmal habe ich das Gefühl, so ein Altar-Call oder Predigtaufruf direkt an die Predigt könnte manchmal manipulativ wirken, dass man so drauf hinzielt. Und manchmal ist dann ein Break nochmal gut, dass man sagt, der Prediger geht von der Bühne und der Moderator kommt und erklärt nochmal, wir machen das immer mit den 4 Symbolen, mit einem Herz, mit einer Weggabelung, mit dem Kreuz und mit dem Anker für Symbol für die Ewigkeit, erklären immer das Evangelium. Und haben jetzt auch gesagt, das muss auch nicht der Prediger machen oder der Moderator. Manchmal kann das auch der Worship-Leiter machen. Wenn wir ein Lied singen wie One Way Jesus, so einen alten Hillsong-Schlager, wo das Evangelium schon drin ist, dann ist es ganz einfach, dass der Lobpreisleiter nochmal sagt, hey, wir singen dieses Lied, weil wir glauben, dass Jesus auf diese Erde kommt, dass er für dich gestorben ist. Und es muss auch nicht immer am Ende sein, das kann am Anfang sein. Aber wir haben gesagt, wir wollen das Evangelium in jedem Gottesdienst, es muss drin sein, weil Menschen kommen und die kommen vielleicht nur einmal zum Gottesdienst. Jetzt habe ich euch noch was ganz Praktisches mitgebracht. Das ist ein sogenannter Predigtfächer. Ich habe den gestern noch auf PowerPoint gemacht, weil Mit dem Whiteboard habe ich gestern ein bisschen gestruggelt, man erkennt nicht so viel. Es gibt so die zwei Seiten, wenn man diesen Predigtfächer macht. Und jetzt gehe ich darum, dass wir weise sind in der Art und Weise, wie wir sprechen. Und es gibt auf der einen Seite eine Berichterstattung. Und eine Berichterstattung, ich habe sie mal gekennzeichnet mit folgenden Sachen. Und das würden wir mit einer Predigtexegese auseinandersetzen. Jeder von euch hat vielleicht schon mal eine Exegese gemacht. Und eine Berichterstattung, die ist sehr gründlich. Dort hast du eine Dokumentation, du hast Fakten, du hast Details, du hast Fußnoten, du hast all das, was Theologen lieben. So das ganz, ganz Tiefe, in das du hineingehen kannst. Und das ist für mich eine Berichterstattung, die ist korrekt, das ist eine Exegese. Und auf der anderen Seite hast du eine Story, hast du eine Geschichte. Und eine Geschichte, die ist eher dramatisch, wenn du eine Geschichte erzählst. Die ist emotional, die ist bewegend, die ist experimentell, die ist abenteuerlich. Also jede Geschichte, du könntest so eine Heldenreise nehmen als die Grundstruktur. Das ist etwas, was Menschen begeistert. Und Menschen lieben es, Geschichten zu hören. Und was ist jetzt eine Predigt? Ist eine Predigt ein Storytelling, wo wir Menschen begeistern? Oder ist es eine Berichterstattung? Und ich glaube, und deswegen spreche ich von Predigtarchitektur, dass es beides braucht und beides hat. Du brauchst eine gute Exegese. Du musst bestens vorbereitet sein und gleichzeitig die Fähigkeiten, die Sachen so zu formulieren, dass du Menschen faszinierst mit dem, wie du sprichst und mit dem, wie du es bringst. Und deswegen würde ich eine Predigt in der Mitte einordnen und sie ist prägend, weil mit einer Predigt prägst du. Du prägst die Kultur einer Kirche, du führst Menschen zu Jesus, du prägst die Kultur deiner Stadt, in der du bist, deine eigene Kultur. Eine Frau hat mir erzählt, die rekrutiert Führungskräfte für die Pharmaindustrie in der Schweiz, eine Psychologin. Und sie hatte einen ihrer Klienten mal mit in den Gottesdienst gebracht und dann sagte er, ihr Christen wisst gar nicht, was das für ein Vorrecht ist, jeden Sonntag in einen Gottesdienst zu gehen und sein Leben zu reflektieren im Lichte der Bibel. Und er war kein Christ, er hat das wirklich nur aus diesem Selbstreflexion, Selbstoptimierungsgedanken herausgemacht. Aber sagt, du sitzt jeden Sonntag in einer Predigt, du lässt das Wort Gottes über dich herunterregnen und du reflektierst dein eigenes Leben. Ob das Perikopen sind oder ob das Themen sind, aber du setzt dich mit einem Thema auseinander, was du sonst vielleicht nicht machst. Und er sagte, das ist wie ein Coaching, was du wöchentlich hast. Und er sagte, ich zahle bei dir richtig viel Geld dafür, dass ich einen Termin bekomme, um eine Dreiviertelstunde bei dir zu sitzen und du machst nichts anderes als das, was bei Christen am Sonntag im Gottesdienst passiert. Und deswegen prägt eine Predigt, glaube ich, mehr als du denkst. Deswegen sagt auch die Bibel, weißt du, versäumt nicht die Zusammenkünfte. Du kannst als Christ auch nicht isoliert leben, sondern du kommst zusammen und die Predigt hat eine ungeheure Kraft. Und deswegen ist eine Predigt, die ist motivierend, die ist überzeugend, die ist gewinnend, die ist erklärend. Und ich nehme in einer Predigt, deswegen Predigtarchitektur, nehme ich oft Daten, Fakten, Statistiken und eine Story. Mal einen Witz oder etwas, eine persönliche Geschichte. Und das baue ich innerhalb einer Predigt zusammen und ich schaue, wie wirkt es gerade. Und wie gehen die Leute mit? Und das ist so, wenn du das als Sprachenfächer nennt man das, aufglitzt. Auf der einen Seite ist die Berichterstattung, die Exegese und auf der anderen Seite ist die Geschichte, die Story. Mir hat mal jemand gesagt, sagte, ich war in der Predigt und ich fand diese Predigt richtig tief. Und dann habe ich ihn gefragt, sagte, was war denn so tief? Sagte, ich habe nichts verstanden. Und deswegen war sie tief. Und da habe ich gedacht, jetzt krieg ich Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich habe da wirklich so ein bisschen heiligen Zorn gekriegt. Wenn du mit einer Exegese auf die Bühne gehst, bist du noch nicht fertig vorbereitet. Weil es ist eine Exegese, ist noch keine Predigt. Wenn du so predigst, dass es keiner versteht, dann bist du nicht fertig mit deiner Predigt. Und manchmal wirken Predigten, die lebensnah sind, die viele Geschichten haben, die wirken vielleicht oberflächlich, weil man es versteht, weil man diesen Punkt, der dich berührt, im Herzen hat und du denkst, es ist ja viel zu einfach. Nein, ist es nicht, sondern da hat der Prediger die Arbeit schon gemacht und er ist durch diesen Prozess schon durch und hat für sich gekämpft. Ich kämpfe immer mit dieser einen Punkt-Predigt und Andy Stanley hat damals gesagt, wenn du zu viele Punkte hast, dann mach einen Ordner auf deinem Desktop, der heißt Kill Your Babies. Und das ist ein Ordner, der sich bei mir beständig füllt, wenn ich einen guten Gedanken habe, wo ich denke, ich will ihn auch bringen, aber er nicht reinpasst, ich schiebe ihn immer in den Ordner rein und wenn ich mal keine Idee für eine neue Predigt habe, dann mache ich den Ordner auf, weil da vieles von dem, was rausgeflossen ist, da hineingeht. Deswegen Kill Your Babies Ordner ist immer mit drauf. Und nochmal was zum Thema Tiefe, weil ich glaube, das war für mich lange Zeit eine der größten Verletzungen, die ich hatte, dass Leute gesagt haben, ICF-Predigten sind zu oberflächlich. Die sind nicht tief genug. Ich war in einem unserer Standorte, hat einen Nachwuchsprediger gepredigt und dieser Mann hat die Fähigkeit, er liest ein Buch und dieses Buch ist in seinem Kopf. Du gibst ihm ein Stichwort, eine Jahreszahl, 1764, und er breitet die komplette Weltgeschichte aus und irgendwelche theologischen Zusammenhänge. Ich bin super neidisch. Und er hat eine Predigt gehalten, wo er den Hintergrund von jüdischer Kultur in den Zusammenhang von Umwelt gebracht hat. Es war wirklich cool. Ich saß drin und dachte, ey, mega tief. Und dann kam eine Frau auf mich zu, mit der ich mich danach unterhalten habe, und sie sagte, ich sage, und wie fandst du die Predigt? Weil ich war mega begeistert. Sagt, ich fand die nicht gut, die war mir zu wenig tief. Und ich so, was? Die war zu wenig tief, da war doch alles drin. Und da habe ich sie gefragt, warum fandest du diese Predigt zu wenig tief? Weil er keine persönliche Geschichte erzählt hat. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wenn jemand dir sagt, deine Predigt ist zu wenig tief, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Für die einen ist zu wenig tief, zu wenig Theologie, zu wenig Fakten, zu wenig Daten, zu wenig Statistik, zu wenig hebräische, griechische Worte erklärt im Zusammenhang, wie die Zahlensumme der Buchstaben ist und wie diese Zahl 666 auf den Erlöser auf die Endzeit hinweist. Das kann tief sein. Für andere ist es keine persönliche Geschichte. Für andere ist es vielleicht kein spiritueller Moment, dass du nicht ruhig geworden bist und mal einen Moment der Stille hattest, wo sie nachdenken konnten. Und deswegen ist Tiefe in Predigten nicht nur Theologie, sondern es kann persönliche Geschichte sein. Und ich finde es wichtig, bei einer Predigtarchitektur sich verschiedener Sachen zu bedienen und das auch zusammenzubringen. Und das können wir. Karl Barth, einer meiner Lieblingstheologen, hat mal gesagt, predige mit der Zeitung in der einen und der Bibel in der anderen Hand. Und das ist beides. Die Zeitung bedeutet damals, sei unterwegs in der Welt. Was sind die Themen, die die Welt beschäftigen? Und was sagt die Bibel dazu? Und bring diese beiden Sachen zusammen. Ich würde euch gerne in der Zeit noch zwei Dinge mitbringen, nochmal zur Predigt, weil ich glaube, Theologen fällt es manchmal leichter, in Fakten und in Statistiken zu sprechen, als in Geschichten. Zwei, drei Sachen nochmal zum Storytelling und dann gehe ich über unseren Prozess im ICF Berlin, der dafür mega wichtig ist. Und zwar, das eine ist, predige nie ohne klare Struktur. Wir brauchen eine Struktur, wie immer die aussieht. Aber, und da streiten sich die Geister, ich gehe dahin, halte deine Struktur klar, aber unsichtbar. Ich bringe meine Struktur nicht offensichtlich. Ich sage nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, weil ich habe schon erlebt, dass jemand sagte, ich habe heute 7 Punkte und nach einer Dreiviertelstunde war er bei Punkt 3. Und dann habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr. Und bei mir irgendwann, wenn es zu lange wird, schlägt bei mir die gute Stimmung und ich werde richtig aggressiv, weil ich so denke, komm runter. Also wirklich ganz komisch, was da passiert. Und deswegen ist ja der gute Satz, bedeutet ja dieses Predige über alles, aber nie über 45 Minuten. Aber zu wissen, habe eine klare Struktur, aber halte sie offen. Bau lieber eine Spannung und eine Dramatik auf. Irvin McManus, der die Mosaic Church in Chicago leitet, der hatte mal in einem Predigtseminar gesagt, beginne mit dem Zuhörer, der am weitesten inhaltlich von dir entfernt ist. Wenn das gelingt, in einer Predigt anzufangen, bei dem größten Agnostiker, bei dem größten Skeptiker, bei dem, der ganz, ganz weit weg ist, und ihn ernst zu nehmen bei seinen Argumenten und ihn immer näher zu Jesus zu führen, das ist die große Kunst. Und das heißt auch für uns, uns mal hineinzuversetzen in das Denken, weil wir sind oft in so einer frommen Bubble drin, dass wir gar nicht mehr so nachdenken, wie ein normaler Mensch, der Jesus nicht kennt, wie er unterwegs ist. Und sich Gedanken zu machen, wo sind die Leute, um sie Schritt für Schritt ranzuführen. Suche nach Gemeinsamkeiten mit deinen Hörern, ist klar, das machen ganz viele. Positioniere oder provoziere mit einer Statistik oder einem Zitat. Du kannst eine Predigt provokativ anfangen. Und bei dem Zitat von John F. Kennedy, eine Rede mit einem Bikini zu vergleichen, das kann provokativ sein. Es kann auch sein, dass ich mit diesem Zitat Leute von euch verloren habe. Das kann doch nicht bringen, weil es löst ein Bild bei dir aus und vielleicht nicht unbedingt ein positives Bild. Und du kannst manchmal Sachen sagen, wo du Menschen verlierst. Und wenn du einmal einen Menschen verloren hast, es entscheidet sich in den ersten Sekunden, ob Menschen dir zuhören oder nicht, dann fällt es super schwer, dass sie wieder zurückkommen. Gewinne Menschen durch eine persönliche Geschichte oder eine geistliche Erfahrung. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, weil Bibeltexte, ein Großteil der Menschen, die eure Gottesdienste besuchen, kennen die Bibeltexte. Und wenn du sie nicht super spannend erzählst, ist die Gefahr, dass sie abschalten, recht groß. Aber eine persönliche Geschichte, die du erzählst, die kann keiner das Ende vorhersehen. Und deswegen ist sie spannend, deswegen hast du sie. Oder eine geistige Erfahrung, wenn du sagst, letzte Woche habe ich diese Erfahrung gemacht. Oder holst jemand auf die Bühne, von dem du weißt, dass er was mit Gott erlebt hat, weil du musst nicht irgendwas erzählen, was du nicht erlebt hast. Das finde ich mega wichtig. Wertschätze die Zuhörer mit einem echten Kompliment. Also nicht dieses, ja, schön heute hier zu sein in Dortmund. Ach nee, es war ja Karlsruhe. Ist die schönste Stadt von Deutschland. Nein, ist es nicht. Es ist Freiburg. Berlin meine ich. Also weißt du, diese Schleimerei geht überhaupt nicht. Stelle einen Vergleich her. Jesus sagt immer, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und nimm Bezug auf einen Kontext, wenn es eine Predigtserie ist, auf den Tag davor oder auf den Sonntag davor oder auf dem, was gerade vorher gesagt worden ist. Darauf möchte ich noch kurz eingehen, weil ich glaube, das ist eigentlich eine Statistik, die wir wissen, und ich wusste sie seit meinem Studium an der Bibelschule Wiedenest, dass die Wirkung einer gesprochenen Rede, einer Predigt, zu 7% vom Inhalt abhängt. Und wie viel Zeit geht bei euch in den Inhalt? Also die meiste Zeit bei mir geht in den Inhalt. Aber eine gesprochene Rede, 7% überzeugt der Inhalt, 55% ist Körpersprache. Und deswegen ist Freisprechen so mega wichtig. Wenn du eine fette Eichenholzkanzel vor dir stehen hast, wo man nur deine Nase und die Augen sieht und das Licht von oben durch dein Basecap noch verdeckt wird, ein schönes Kreuz, ja. Dann fehlt das. Körpersprache ist so wichtig. Und Körpersprache ist auch, wenn man jetzt sagt, ich habe euch was ganz Wichtiges zu sagen. Ich mache euch mal was vor. So, das Wichtigste, was ich euch sagen möchte, oder jetzt komme ich zu dem wichtigsten Punkt. Dein Körper, der spricht, dein Körper predigt. Wenn du dich aufmachst und vor und nahe zu den Menschen gehst, hast du eine größere Offenheit. Wenn du sagst, es wird jetzt ganz persönlich, aber du verschließt dich und gehst zurück an den Bühnenrand und machst zu, dann spricht dein Körper eine deutlichere Sprache als das, was kommt. Und deswegen ist Körpersprache, wie du sprichst, mit Gestik und Mimik, was für eine Ausstrahlung du hast, mit Händen und Füßen und hängt dann immer drauf an, ganz, ganz, ganz wichtig. Und tut euch, wenn ihr, viele Menschen hören nicht gerne ihre eigene Stimme, ich gehöre auch dazu, also ich glaube, kein Mensch hört gerne seine eigene Stimme, wenn sie irgendwo aufgenommen ist. Wenn ihr euch noch mehr foltern wollt, guckt euch mal ein Video an, von dem, wie ihr gepredigt habt. Und dann wertet's aus und habt die Größe und fragt Leute und sagt, was kann ich besser machen, um wirklich an der Körpersprache zu arbeiten, wie das wirkt, um zu gucken. Und das andere ist Stimme und Sprechtraining. Auch das habe ich gedacht, das war früher überhaupt nicht drin. Eure Stimme ist das Hauptsächlichste und das Wichtigste. Und du kannst viel zu schnell sprechen die ganze Zeit und verlierst Leute, du kannst viel zu hoch sprechen. Ich spreche in der Regel immer zu hoch, obwohl ich eigentlich eine sehr, sehr tiefe, sonore Stimme habe. Und eigentlich könnte das richtig gut wirken. Aber wisst ihr, warum Menschen hoch sprechen? Wann spricht man hoch? Im Stress und wenn man freundlicher wirken will. Wenn ich ans Telefon gehe und sage, hallo, ich habe einen neuen Tarif für Sie, der neue Vodafone XXL, lalalala. So, ach ja, schön. Man geht mit Kindern, spricht man ganz oft hoch. Und für mich ist es echt ein Training und ich könnte viel tiefer sprechen. Vielleicht hat das auch manchmal eine größere Autorität und wirkt jetzt auch nicht irgendwie rosa oder so, ja. Und es ist wirklich Sprech- oder Pausen zu machen, irgendwie mit reinzukommen. Aber ihr merkt die ganze Zeit, ich gehe hoch und ich gebe Gas und dann kommt die Atmung außerdings. Also darauf zu achten, um weiter zu sprechen. Und jetzt hier noch eine letzte Sache und dann komme ich auf unsere Struktur, wie wir es machen. Wenn es um Storytelling geht, ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen. Bildersprache. Versucht in eurer Predigt mit Bildern zu sprechen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Einfach mal dieser Satz. Ich sitze im Boot, eine Frau mir gegenüber, ich rudere, plötzlich ein Krokodil. Nur mal, um das deutlich zu machen. Was passiert hier, wenn ihr Bilder benutzt und möglichst kurze Sätze, ohne lange zu sprechen, ja, es war 1982 und dann bin ich auf dem Amazonas unterwegs gewesen. Also man kann auch eine Story zerreden, aber das ist Teil der Vorbereitung, möglichst kompakt und in Bildern zu sprechen. Weil was passiert hier? Ich sitze im Boot. Wenn du den Satz sagst, hat jeder ein Bild im Kopf. Aber es ist noch nicht klar, was für ein Boot. Der eine hat ein Kreuzfahrtschiff, der andere einen Kutter, der andere einen Kajak, der andere einen Kanu, der andere steht auf seinem Sub. Das ist ein Bild. Ich sitze im Boot. Das Bild hat jeder im Kopf. Dann bringst du den nächsten Satz, eine Frau mir gegenüber. Dann siehst du eine Frau. Ob sie blond, brünett, wie auch immer, ob es deine Frau ist, ob es eine fremde Frau ist oder deine Tochter oder deine Großmutter. Also du hast Bilder vor Augen Dann kommt das nächste, ich rudere. Und du weißt, ah, es ist ein Ruderboot. Das Bild verändert sich gerade nochmal im Kopf. Du bist bei diesem Ruderboot. Und dann plötzlich, das bringt so ein bisschen links, plötzlich ein Krokodil. Und bam. Ist jetzt keine Predigtgeschichte, ist nur einfach, um deutlich zu machen, wie Bilder wirken und wie du die Spannung auch hältst in so einer Situation. Zweiter Satz, Winterferien 2019, Schweizer Alpen. Mein Wagen kommt auf schneeglatte Fahrbahn in Schleudern. Ich sehe im Rückspiegel die weit aufgerissenen Augen meiner Tochter. Auch hier wieder, es ist Bildersprache, reduziert auf das Wesentliche. Du kannst nicht eine ganze Predigt zu predigen. Das wäre wie so ein Robocop, wie so ein Computer, der spricht, Winterferien 82, ich, Winter, das nicht. Aber du kannst zwischendurch die Geschwindigkeit aus deiner Sprache rausnehmen, indem du dir gewisse Sachen überlegst, die noch viel schöner sind. Und mit der Sprache etwas auszudrücken. Das ganz kurz zum Thema Storytelling, das können wir gerne noch vertiefen, hätte ich noch mehrere Beispiele. Aber jetzt würde ich gerne switchen über den Predigtvorbereitungsprozess, weil ich weiß nicht, wer von euch lange in einer Predigt sitzt und allein in einer Predigt sitzt und oder wer lange im Voraus mit Teams Predigten vorbereitet. Weil ich habe festgestellt, ich möchte nicht an den Punkt kommen, wo ich mich auspredige und deswegen ist Perikopenpredigt so gut, dass man immer wieder auf ein neues Thema hingestoßen wird. Und es ist ein Riesenvorteil, wenn du Predigtserien hast und du weißt schon, welches Thema kommt, dann weißt du, auf was du dich vorbereiten musst und kannst die ganze Zeit 100% nutzen, um dich vorzubereiten und nicht 70% der Zeit damit verbringen, um Gott zu fragen, welches Thema jetzt dran ist. Weil das ist mein Größtes. Wenn ich irgendwo extern eingeladen bin und Leute sagen, ja, mach dein Lieblingsthema, mach die beste Predigt. Ich glaube dran, dass ich die beste Predigt noch nicht gehalten habe, von daher muss ich doch wieder neu vorbereiten. Aber erst zu überlegen, was ist das Thema, ist mega schlimm. Und da helfen Perikopen und es helfen auch Serienpredigten, dass du weißt, wir gehen von einem Thema zum anderen. Und das würde ich euch kurz vorstellen, gerne. Und auch jetzt nicht wundern, ich werde ein paar Folien überspringen. Wir sprechen bei uns in der Kirche, wir sehen die Predigt nicht isoliert als ein Element, in dem andere Elemente irgendwie hinzugeführt werden als Lückenfüller, sondern wir versuchen, aus dem Gottesdienst einen Guss zu machen und ein Thema, einen Wert, eine Sache durchzuziehen. Und es ist der Moment, wir haben verschiedene Momente definiert, das ist einmal ein Gebetsmoment, wir haben gesagt, kein Gottesdienst ohne Gebet, wir haben diesen Moment der Kultur, wo wir über einen unserer Werte sprechen. Das war früher unsere Kollektenansage und wir haben den umbenannt in Moment der Großzügigkeit, weil Großzügigkeit einer unserer Werte ist. Und irgendwann saßen wir im Team und jemand sagte, warum sprechen wir immer nur über einen Wert? Wir haben 6 verschiedene Werte. Lass uns doch einen Moment der Kultur draus machen. Und jetzt sagt der Moderator an einer Stelle, sagt immer, es gibt einen Wert unserer Kirche, der ist Begeisterung. Ich bin gerade im Abi-Stress, ich kann mich gerade nicht begeistern. Aber ich habe mir die Woche Zeit genommen, mit meiner Freundin mich auf einen Kaffee zu treffen und wir haben über Gott gesprochen, wir haben zusammen gebetet und das hat mich wieder begeistert. Damit haben wir einen Wert von uns genommen und den hochgehalten in diesem Moment der Kultur. Und deswegen produzieren, das klingt so technisch, das klingt so wie am Fließband, aber es ist mega wichtig. Wenn du das Wort produzieren nimmst, dann bedeutet das hervorbringen, erzeugen, es kommt aus dem Lateinischen, Producere auf den Markt bringen, zum Verkauf vorführen. Es ist eigentlich etwas hervorführen, etwas vorwärts zu bringen und etwas darzustellen. Deswegen nennen wir unseren Prozess produzieren. Und das Ziel ist, lebensverändernde Celebrations, also lebensverändernde Gottesdienste zu haben. Und wie läuft das konkret? Wir haben einen 4-Schritte-Prozess und den würde ich euch gerne kurz erklären, weil der funktioniert, wie gesagt, in Großkirchen, aber den kannst du auch bereits im Kleinen anlegen, weil ich glaube, dass es verschieden begabte Menschen gibt. Der erste Punkt ist ein sogenanntes nicht Brainstorming, sondern Heartstorming. Ich gehe gleich tiefer drauf ein. Das zweite ist richtige Handwerkszeug, das ist die Serienerarbeitung, wo wir inhaltlich exegetisch arbeiten. Das nächste ist das Seriendesign, wo wir das Ganze aufhübschen mit Illustrationen. Und das letzte ist dann das Produzieren von dem Gottesdienst, wo dann alles zusammenkommt. Und wir haben diese 4er-Phase gemacht aus einem ganz bestimmten Grund. Diese erste Phase, das Heartstorming. Früher hatten wir ein Team, wo wir uns hingesetzt haben und wir haben gebetet und haben gesagt, okay Gott, was sollen wir in 2-3 Monaten für ein Thema machen? Was liegt dir auf dem Herzen? Und wir haben das als Team gemacht und ich habe irgendwann festgestellt, diese Treffen, die waren echt mühsam, weil du kannst nicht auf Knopfdruck kreativ sein. Du kannst nicht irgendwie in anderthalb Stunden reinpressen, was irgendwie kommt. Wir haben uns ja manchmal gestritten über theologische Feinheiten und irgendwann haben wir gesagt, okay, diese erste Phase, die machen wir gar nicht mehr als Team, sondern wir geben das der kompletten Kirche offen und wir sagen, wenn du mitgestalten möchtest in einer Predigt, dir ein Buch aus der Bibel auf dem Herzen liegt, dir ein Thema, ein gesellschaftsrelevantes Thema auf dem Herzen liegt, du ein Buch liest oder eine Predigtreihe irgendwie hörst und dich das berührt, dann bring es und arbeite es nach einem ganz gewissen Raster auf. Und das ist das sogenannte Heartstorming. Wir motivieren Leute, Themen, die ihnen auf dem Herzen zu legen, uns zu liefern, uns zu bringen. Und das ist offen. Wir haben das deswegen aus dem Grund gemacht, weil in der Großstadt fährst du halt super lange und Treffen unter der Woche sind jedes Mal mühsam. Wir haben ganz, ganz viele Sachen, das könnte man heute Nachmittag noch in dem Großstadtcoaching machen, auf den Sonntag gelegt, weil wir gesagt haben, in der Woche fährst du, stehst du im Stau und du hast keine Lust, nach der Arbeit noch irgendwo hinzufahren und haben deswegen ganz viel auf den Sonntag gelegt, um die Woche freizuhalten für unsere ehrenamtlichen Leute. Und das gehörte dazu, dass wir gesagt haben, dieses Team von dieser ersten Phase, das dezentralisieren wir. Und das kannst du offenlegen und wir haben eine Vorlage gemacht mit Fragen. Und Menschen füllen dieses Formular aus. Sie lesen ein Buch, fassen das Buch zusammen und nehmen das da rein. Und das ist super wichtig, weil die Kirche das Gefühl hat, ich kann mitbestimmen. Und es gibt bei uns eine Frau, das ist eine Psychologiestudentin, eine ganz, ganz zierliches Mädchen. Wenn die eine Predigtserie vorbereitet, ich lese sie und ich denke, Alter, ist das gut. Ich lese das durch und ich sage so, du musst fast nichts mehr machen. Das ist perfekt vorbereitet. Und dann bin ich mal zu ihr gegangen und habe gesagt, du Miri, sag mir, ist es nicht blöd für dich, dass du die Inhalte erarbeitest und ich präsentiere sie dann am Sonntag, als wären es meine? Und dann sagt sie, nein, nein, überhaupt nicht. Ich würde mich nie auf eine Bühne stellen und du machst das so viel besser, als ich es je ausdrücken könnte. Und ich hatte mit einem schlechten Gewissen, mit Urheberrechten und Zitaten und so zu kämpfen. Ich gebe ihr super viel Wertschätzung. Aber sie sagte, meine Begabung ist es, ich kann lesen, ich kann zusammenfassen, ich kann klare Zusammenhänge bringen. Sie ist so eine Exegetin in ihrem Herzen und deswegen darf sie genau diese Arbeit machen. Und andere können es besser präsentieren. Und deswegen, das sind Themen und wir haben einen Ordner bei uns auf einer Google Drive, auf einer Cloud liegen, wo ganz viele potenzielle Serien mit drin sind. Wo wir dann überlegen, okay, haben wir jetzt gerade eine Theologie-Serie, haben wir eine Lifestyle-Serie und dann gucken wir rein, was ist da gerade drin. Und das ist wirklich ein Fundus, mit dem man arbeiten kann. Das zweite ist dann sogenannte Serienentwicklung. Wir nehmen diese Themen und das ist dann ein Teamtreffen. Wir besprechen mit Pastoren, Produzenten, Worship-Leitern, Social-Media-Verantwortlichen, also alle Bereiche, die am Sonntag an der Predigt mitarbeiten. Und ich sprach ja gestern von Event orientiert, wo du eine Information hast, die du weitergehst, oder teilnehmerzentriert, wo es um eine Inspiration geht und um dieses Ganzheitliche, einen Gottesdienst vorzubereiten und nachzubereiten. Deswegen sind Social-Media-Teams mit dabei, dass man Kerngedanken der Predigt danach nochmal postet oder vorher vielleicht schon mal so ein Nugget bringt, um Leute neugierig zu machen. Und deswegen sind die Leute mit dabei und wir entwickeln dann diese Serie. Und da reden wir wirklich Tacheles. Wir schmeißen alles raus, was nicht hilfreich ist oder was, das ist auch so eine gewisse Prüfungsinstanz. Hier haben wir auch Theologen mit drin, wo Leute sagen, hey, das ist ein gutes Buch, aber das ist zu wenig Jesus-zentriert, das können wir nicht bringen. Also da reden wir inhaltlich sehr stark und gucken, wie können wir den Inhalt dann weitervermitteln. Die Worship-Leiter sitzen mit drin, dass sie überlegen, okay, welches Thema können wir an dem Sonntag vertiefen? Welchen Song nehmen wir? Vielleicht schreibt jemand der Musiker ein Lied zu einer Themenserie. Und deswegen ist es wichtig, alle beteiligten Leute möglichst frühzeitig in den Prozess mit reinzunehmen. Dann gehen wir in das Seriendesign. Und Seriendesign haben wir designmäßig genannt, weil hier geht es um kreative Sachen, um Illustrationen. Da sitzen wir drin und überlegen auf der Basis des Inhaltes, der bereits fertig erarbeitet ist, ist noch nicht die ausgearbeitete Predigt, überlegen wir, welche, welche Illustration machen wir? Welche Visualisierung? Welches Stage-Design? Jemand kam und sagte, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir in der Lounge ein passendes Getränk oder passendes Essen haben. Also wenn wir über die Heuschreckenplage sprechen, dass es dann Heuschrecken gibt oder so. Oder irgendwas, da sind wir noch lange, das sind Ideen, die wir noch lange nicht leben. Aber das Geniale ist, hier sitzen nicht nur eine Person, die überlegt, welche Illustration könnte ich nehmen, sondern hier sitzen ganz, ganz viele Leute, die Ideen haben, die sie machen können. Und da, ich glaube, Illustration ist das A und O. Wenn du etwas erklärst in einer Predigt und ein Beispiel nimmst, überlege, ob du dieses Beispiel nicht in die Hand nehmen kannst. Heute Morgen hast du mir erzählt, dass du in München warst bei einer Predigt, die ich gehalten habe mit einem Flummi. Da ging es um harte Zeiten im Leben. Und ein Flummi, ich hatte damals diesen Ball, wenn du den auf den Boden wirfst, je härter der Aufprall ist, umso mehr verformt er sich. Aber je härter der Aufprall ist, umso weiter schnellt er auch in die Höhe. Ich habe einen Philipperbrief gepredigt und habe dann ein Kissen hingelegt und habe diesen Flummi auf ein Kissen geschmissen und der Flummi kam nicht mehr hoch. Und wir wünschen uns immer dieses weiche Kissen. Das war eine ganz einfache Illustration, nur mit so einem Flummi. Und deswegen, ich überlege jedes Mal bei einer Illustration, kann ich das, was ich verbal nehme, kann ich das in die Hand nehmen und das begründen. Und hier sitzen ganz, ganz viele Leute, also viele, 5 oder 6, die sagen, hey, das sind kreative Ideen, das könntest du machen. Und dann gehen wir quasi in der letzten Woche in das wirkliche Producing, dass wir uns am Dienstag treffen mit den Leuten, die am Sonntag beteiligt sind. Und dann sagen wir, okay, was von den Sachen nehmen wir denn und bringen sie jetzt am Sonntag und bereiten sie vor. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, und damit komme ich zum Schluss, ein bisschen, boah, so viel, das können wir irgendwann mal machen, wenn wir viele Leute haben. Nein, kannst du nicht. Wir haben das umgestellt, weil zum Beispiel das Kreative. Ein Mann kam zu mir und sagte, ich würde ja gerne am Dienstag zu dem Creative Producing kommen, aber ich bin als Geschäftsmann unterwegs. Und da habe ich ihm gesagt, ist ja nicht schlimm, ich gebe dir Zugriff auf unsere Drive, du kannst dir angucken, welche Predigt kommen und ob du abends in deinem Hotelzimmer irgendwelche Netflix-Serien guckst oder kreative Elemente brainstormst, sagte er, das tut mir gut. Bevor ich an der Hotelbar versacke, brainstorme ich lieber für eine Predigt. Wir haben Mütter, die kleine Kinder haben und sagen, es ist für mich so schizophren. Auf der einen Seite, ich würde gerne mitarbeiten und ich habe gefühlt nie Zeit, weil der Kleine immer schreit, aber dann habe ich wieder Zeit, weil er schläft und ich weiß nichts mit mir anzufangen und putzen will ich auch nicht. Und die Leute haben wir bewusst in diese Teams mit reingenommen und haben gesagt, hey, dann helf doch mit, Predigt vorzubereiten oder lies ein Buch und bring Beispiele. Und somit involvierst du viel mehr die ganze Kirche. Das ist ein neues Denken und auch eine Kultur, dezentral zu arbeiten, zu sagen, möglichst viele Leute zu integrieren und auch viele Menschen. Weil wenn ich Beispiele von einem Geschäftsmann und von einer Mutter mit einem kleinen Kind habe, ist die Vielfalt viel, viel größer als nur meine eigenen Beispiele, die ich pastoral bringen kann. Und deswegen diese Vierer-Strategie. Ich mache nochmal das letzte Bild und dann würde ich Schluss machen. Was mega hilft bei dem ist, dass man sich frühzeitig anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir starten jetzt im September eine Serie, da geht es um die Früchte des Geistes und um die Todsünden. Und wir haben die gegenübergesetzt, weil für jede Todsünde in der katholischen Kirche gibt es als Pendant eine Geistesfrucht. Und wir haben es Fight Club genannt, weil die gegeneinander kämpfen. Wir brauchen euer Design. Und Stage Design wird auch so ein Kickbox-Dings sein. Und jemand hat mich mal gefragt, wie lange bereitest du eine Predigt vor? Und in der Woche ist es gar nicht so viel. Das sind vielleicht 3 bis 6 Stunden, je nachdem. Aber weil ich 3 Monate im Voraus schon in dem Team mit drin saß, wo der Serienentwickler das vorgestellt hat und ich schon drin sitze und denke, wie cool ist das denn? Seit März habe ich diese Früchte des Geistes in meinem Kopf. Und wann immer ich eine Predigt höre, schreibe ich mir was auf. Ich war in Berlin in einem Laden, da gab es so ein T-Shirt, wo Früchte drauf waren und mit einer Sprache, die ich nicht kannte, die Frucht des Geistes drunter standen. Ein säkularer Designladen. Haben gesagt, okay, das nehmen wir gleich für die Predigt am Sonntag. Das heißt, du gehst viel länger schwanger mit einem Thema und kannst es dann quasi in der Woche davor gebären. Und der Vorteil ist, du bist inspiriert durch ganz, ganz viele Menschen, die mitarbeiten, durch ganz, ganz viele Themen. Und ob jetzt du an der Uni etwas lernst oder von Menschen, mit denen du unterwegs bist, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Das ist eine Einstellung von uns. Wir können immer und überall lernen und Gott kann zu jeder Zeit und durch jedes Medium sprechen. Auf vielfältige und vielerlei Art und Weise, sagt der Hebräerbrief. Und das nutzen wir, indem wir Menschen motivieren, einfach an Predigtserien mitzuarbeiten und nicht so eine Lonely Ranger Show am Sonntag machen.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.